Und einen weiteren Pianisten, eigentlich den Entdecker von Friedrich Gernsheim, ist bei uns in der Musikszene Hessen, Jens Baniek. Wie kamen Sie darauf? Wie hat sich das entwickelt mit diesem Gernsheim, dass Sie da die Noten gesucht und gefunden haben?
Also die Rheinland-Pfälzische Staatsphilharmonie hat die 4 Symphonien von Gernsheim auch eingespielt. Und ich habe mal eine der Symphonien in Mainz gehört. Ja, und da hat es mich natürlich interessiert, ob da auch Klaviermusik existiert. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. War nicht so ganz einfach, aber ich habe weiter gebohrt und gegraben. Und es gibt die Autographe der frühen Klaviersonaten. Die Tochter von Gernsheim hat den ganzen Nachlass an die israelische Nationalbibliothek gegeben. Und die habe ich kontaktiert und habe dann Digitalisate bekommen von den Autographen, die ich dann nach und nach abgeschrieben habe.
Wie ist das dann? Also Sie schicken eine E-Mail nach Israel und die sagen, ach so, wussten wir gar nicht, dass wir das haben, oder wie geht das?
Ja, natürlich geht es über E-Mail und ein Telefon dann auch und dass man genau die Katalognummern und dass man sich so vorhangelt und das raussucht und das war nicht digitalisiert, das hat über ein Jahr gedauert, bis ich dann die Sachen bekam und dann natürlich noch ein Jahr, bis ich alles abgeschrieben habe.
Und warum haben Sie es gemacht? Ich meine, Begeisterung ist das eine, aber es ist ja auch dann auch eine Marktlücke, oder?
Ja, ist eine Marktlücke, aber ich habe diese Symphonien gehört, wie gesagt, und dachte, das muss sich auf jeden Fall lohnen. Und so ein Frühwerk dann auszugraben, das ist auf jeden Fall allemal spannend.
Er ist ja angefeindet worden, weil er Jude war. Die Nazis haben seine Biografien verbrannt, also barbarischer geht's ja gar nicht. Man wollte ihn tilgen aus dem Gedächtnis. Kann man sagen, dass er jetzt erst wieder entdeckt wurde, weil er eben angefeindet war, schon zu seiner Zeit?
Deswegen wird man jetzt erst wieder ihn aufmerksam. Ja, genau. Das hat sicherlich zum Vergessen beigetragen. Es gab schon 1914, 2 Jahre vor seinem Tod, ein großes Gernsheim-Fest in Dortmund, was für ihn organisiert wurde. Aber er hat sicherlich auch ein bisschen das Pech gehabt, in einer Zeit geboren zu sein, in der schon Brahms und Liszt und Wagner und so weiter, diese großen Namen, Gustav Mahler, da waren. Und wenn er jetzt, keine Ahnung, aus einem kleineren Land gewesen wäre, wäre er sicherlich gleich bekannter gewesen. Aber sich gegen diese großen Namen durchzusetzen, war, denke ich, schon zu Lebzeiten sehr schwierig.
Und gibt es denn heute eine Gernsheim-Gesellschaft in Worms oder einen Freundeskreis?
Nicht, dass ich wüsste, aber da bringen Sie mich auf eine Idee.
Vielleicht kann man ja einfach mal, weiß nicht, wenn Sie uns zuhören in Worms, dann melden Sie sich doch, wir vermitteln das gerne. Auch Jens Baniek ist ja auch im Internet zu finden als Pianist und mit einer schönen Seite. Und warum nicht? Also einen Verein zu gründen, um das weiter zu fördern?
Es gibt das Stadtarchiv in Worms, die haben ein paar Briefwechsel da war ich natürlich auch und habe da ausgegraben und bin auch immer wieder in Worms. Ich habe zweimal bei den jüdischen Kulturtagen durfte ich Werke von Gernsheim spielen und bin im September nochmal da, weil ich ein Schulprojekt habe mit Schülerinnen und Schülern aus Worms, um das Booklet für die zweite CD gemeinsam zu erstellen. Das war mir sehr wichtig und das fand ich sehr schön. Das hat sich am Montag gerade erst ergeben.
Jens Baniek, wir wollen über Ihren Werdegang sprechen, weil uns interessiert immer, warum werden Leute Musiker? Und wir wollen das auch immer so machen, dass wir Leute anspornen, die jetzt uns zuhören und vielleicht erst 14 oder 15 sind, um zu sagen, aha, das ist sein Werdegang, so könnte ich es auch machen oder ich mache es ganz anders oder wie auch immer. Sie haben ein Tango mitgebracht von einem Pianisten, der Name heißt Ivar Mikaschow. Das ist ein Lehrer von Ihnen. Mhm. Und wir hören einen Tango von, spreche ich das richtig aus, Dane Rudyard?
Dane Rudyard, genau.
Und wir reden gleich, was an diesem wunderbar langsam beginnenden Tango so spannend wird. Thank you. Tango, der so gar nicht tangisch war. Jens Barnik, haben Sie ihn mitgebracht, weil Dane Root ja einen Tango geschrieben hat, der keiner ist? Oder warum ist dieser für Sie so wichtig, dieser Tango d'antan?
Ach, das ist einfach eine spannende Geschichte. Den hat Dane Root ja geschrieben. Er war Franzose, Daniel Chenevier ursprünglich. Und der ist nach Amerika ausgewandert. Und da die Amerikaner diesen Namen nicht aussprechen konnten und weil er sich der Astrologie zugewandt hat, hat er diesen Namen in Dane Root ja umgewandelt. Rudia kommt irgendwie von Rot und von irgendeinem Gott der Sonne. So genau kenne ich mich auch nicht aus. Aber das hat astrologische Gründe.
Sehr schön.
Und diesen Tango hat er angefangen 1914 auf der Überfahrt nach Amerika und hat ihn dann zu Ende geführt auf Anfragen meines Lehrers Ivar Mekaschow in Buffalo, der an sehr, sehr viele Komponisten die Anfrage gestellt hat und eine Tango-Sammlung erstellt hat.
Sehr schön. Wunderbare Geschichten erzählen wir hier. Und dieser Ivar Mekaschow, wer ist das? Der heißt auch nicht so.
Ivar Mekaschow war geboren Ronald McKay, grandioser Pianist und Komponist. Hat auch hier mit dem Ensemble Modern viel gearbeitet, war in Darmstadt, da habe ich ihn auch kennengelernt bei den Tagen Neuer Musik und war Professor für Klavier in Buffalo.
Was haben Sie von ihm gelernt? Ist es dieses Experimentelle auch, dass er den Komponisten das nachspürt? Was wollte er uns sagen mit seiner Partitur? Ist es das?
Das hat sicherlich einen großen Einfluss auf mich gehabt. Buffalo war nicht mehr zu meiner Zeit, aber das war ein Zentrum für neue Musik. Also John Cage war da, Morton Feldman war Professor, Lucas Voss kam in den Sommermonaten, die haben ein Festival immer, June in Buffalo, ein Treffpunkt und Marktplatz auch für Komponisten und Komponistinnen. Und ja, da herrscht so der Geist von Entdecken und Experimentieren und da habe ich sehr viel mitgenommen.
Ist ja eine verschworene Gemeinschaft, die Neumusiker. Also sie erzählen viel in Gesprächskonzerten. Das ist sehr wichtig, finde ich. Also Donau Eschingen zum Beispiel oder hier Darmstadt. Mhm. Dass man das in Anführungsstrichen normale Publikum auch so ein bisschen ranführt. Also was ist das hier? Warum schlagen wir 20 Minuten lang mit unseren Bögen auf das Pult? Ja, also das ist wichtig zu erklären. Und was... was ist das auch ein Lehrer gewesen für Sie, also ein Vermittler von neuer Musik?
Unbedingt, auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man das Publikum mitnimmt. Ich mache das auch sehr gerne, dass ich Gesprächskonzerte oder Themenkonzerte mache und da einfach Geschichten erzähle. Das ist übrigens, schließt sich so ein bisschen der Kreis, finde ich, zu heute habe ich durch die Corona-Krise sind wir ein bisschen eingeschlossen und sind auf digitale Mittel angewiesen und die digitale Kunst versucht das ja auch, eben keinen Gegenpol zu analog oder analog zu ersetzen, sondern einfach neue Geschichten zu erzählen, dieses gemeinsame Erforschen und Entwickeln. Das finde ich sehr, sehr spannend, was wir jetzt entdecken können durch die Digitalisierung oder durch das Aufmerksamwerden auf die Digitalisierung in der Kunst und der Musik.
Wie Sie digitale Musik in Anführungsstrichen machen, hören wir ganz am Ende. Als Schlusstitel haben Sie den rausgesucht. Aber Sie bewegen sich ja in beiden Welten. Das ist ja einmal dieses Neue, dann ist das ja neu komponiert, digitalisiert, Loops und was da alles Tolles gibt. Und dann gucken Sie auf einen Friedrich Gernsheim. Mhm. Geht das eine ohne das andere nicht?
Finde ich für mich, ja. Es geht nicht das eine ohne das andere. Also wir kommen ja woher und wir gehen wohin. Und wir können das jetzt und heute, denke ich, nicht verstehen, wenn wir kein Verständnis haben für das, was mal war. Und Zeitströmungen anders begreifen. Also ich wehre mich so ein bisschen gegen diesen Begriff Entwicklung in der Musik. Jede Zeit hat ihre eigene Musik und die eigene Aussage. Aber es ist auf jeden Fall interessant, sich mit Komponistinnen und Komponisten zu befassen, die nicht im Mainstream sind. Und wie der Herr Geißler von der NMZ schon gesagt hat, dem Beethoven-Tsunami 2020 ein bisschen zu entgehen.
Das Beethoven hat ja vor seinem 249. Geburtstag in dieser Sendung begonnen, muss ich zugeben. Und es ist sehr still geworden um Beethoven, aber wir werden das nachholen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht so oft die Neunte höre, so schön sie ist, aber irgendwann geht es mir auf den Geist. Herr Baniek, wir hören Musik, die Sie eingespielt haben von Friedrich Gernsheim, den Sie ausgegraben und entstaubt haben. Mhm. Aus den 6 Präludien, Opus 2, Nummer 1, Un poco lento e sostenuto. Jens Baniek spielt Friedrich Gernsheim aus den 6 Präludien, Opus 2, Nummer 1. Das ist sehr modern schon. Das ist, ich höre da schon Debussy, Ravel durch. Das ist von ungefähr wann?
Das ist ungefähr 1870. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen.
Also da blickt schon sagen, die Moderne so ein bisschen, die Jeudot schon durch.
Ja, also das finde ich auch immer interessant, dass man bei Gernsheim ganz viele Sachen so vermeintlich raushört.
Gut, Liszt war auch seiner Zeit voraus mit seinen Pèlerinages oder so. Also das war ja schon. Sie haben es aufgenommen beim SWR in Kaiserslautern. Ein schönes Studio da. Schön, sehr schön alt. Also man stellt sich das also alt im Sinne von, es gibt schon lange also, dort. Es ist natürlich modern ausgestattet. Es sind keine Bakelitregler mehr. Es ist auch digital. Genau. Welche Geschichte wollten Sie dazu erzählen noch zu dieser Aufnahme, zu diesem Stück?
Ich habe vor meinem Studium die Lehrerin, die mich auf meine Aufnahmeprüfung vorbereitet hat, die hatte ihrerseits wieder Unterricht genommen bei Claudio Arrau. Ist ihm nachgereist nach Konzerten. Er hat ja nicht offiziell unterrichtet, aber nach Konzerten hat er immer mal Unterricht gegeben. Und ich habe gesehen, dass Arrau bei seinem ersten Debütkonzert in Berlin 1914 dieses Präludium gespielt hat.
Sehr schön. Wunderbare Geschichte. Jens Baniek, Sie haben eine CD schon fertig oder die zweite in Arbeit? Wie sieht's aus mit dem Gernsheim-Projekt?
Genau, die erste ist erschienen letzten Sommer. Die zweite wird wohl so Corona will, noch in diesem Jahr erscheinen. Ich habe die letzten Aufnahmen nächste Woche. Hat sich eben jetzt auch verzögert, weil ich nicht ins Studio konnte. Aber es fehlt nicht mehr sehr viel. Und dann sollte es wohl möglich sein, dass es in diesem Jahr noch erscheint.
Da steht ja nichts dagegen. Also man kann ja auch mit Maske spielen und das Klavier steckt ja nicht an.
Genau, Gott sei Dank, genau. Nein, aber das Erscheinen von der CD.
Ja, das ist viel Arbeit. Da wird ja noch lange gemischt und das Booklet geschrieben und so weiter und dann gepresst. Es geht weiter und das hat mich sehr gewundert, dass Sie als Pianist dieses Monumentalwerk von Joseph Haydn mitgebracht haben und unbedingt auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz haben wollten. Wir haben es rausgesucht zu Beginn des zweiten Teils von Haydns Schöpfung. Warum, Herr Baniak?
Weil mich persönlich Sängerinnen und Sänger immer inspiriert haben. Ich habe unglaublich viel gelernt von Sängerinnen und Sängern. Und mir geht das, die Schöpfung war das erste Oratorium, das ich gehört habe. Da war ich, weiß ich, 12, 13 in Nürnberg mit der großartigen Clacy Kelly als Sopranistin. Und ich habe das tatsächlich immer noch im Ohr. Und das ist auch sowas. Also ich könnte mir nicht vorstellen, Haydn zu spielen, ohne diese Erfahrung von der Schöpfung gehabt zu haben.
Wir hören das HR-Sinfonieorchester unter Heinz Holliger und Ruth Ziesack in einer Aufnahme aus der Frankfurter Alten Oper von 2008. Thank you. Ruth Ziesack, Sopran, und das HR-Sinfonieorchester unter Heinz Holliger mit dem Beginn des zweiten Teils von Haydns Schöpfung. Eine Liebesarie rund, eine ornithologische Liebesarie. Genau. Die Tauben und die Querflöte hat auch noch die Vögelchen nachgemacht. Sehr schön. Also wenn man so mit der Nase draufgestupst wird, wie jetzt von Jens Baniek in der Musikszene Hessen in HR2 Kultur, dann hört man es nochmal intensiver. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie es ausgesucht haben. Jens Baniek, Pianist, der auf vielen Feldern unterwegs ist. Sie haben das Werk von Friedrich Gernsheim ausgegraben, wirklich aus Archiven, haben alte Autographen lesbar, spielbar gemacht, haben jetzt zwei CDs eingespielt, eine ist schon erschienen, die andere demnächst. Was machen Sie sonst? Womit verdienen Sie auch Ihr Geld?
Naja, ich unterrichte auch und spiele eben sehr viel. Also ich bin im Moment noch in einer Theaterproduktion mit einer Uraufführung eines Kindertheaterstückes für Schauspieler und Klavier am Stadttheater in Fürth. Schlinkepütz, das Monster mit Verspätung. Das hat ein Freund von mir geschrieben, die Musik. Patricio da Silva, auch ein portugiesisch-amerikanischer Komponist. Ich spiele alte Musik, wie Sie merken, an Gernsheim, und ich spiele neue Musik.
Ein Tausendsasser mit einer toll gebauten Homepage, die wir auch in HR2 verlinkt haben. Da kann man das Repertoire nochmal sehen von Jens Baniek.
Danke an den Webdesigner.
Ja, der muss auch bezahlt werden und ja das ist, man muss investieren. Sehr gut. Jetzt haben Sie einen I Got Rhythm mitgebracht. Ist es das I Got Rhythm, was ich schon in meinem Hinterkopf höre?
Das ist das, was Sie schon immer kannten, ganz genau, von Gershwin.
Got Rhythm mit Teddy Wilson, ausgesucht von Jens Baniek. Ja, das knackte schön. Das ist eine alte Schellackplatte wahrscheinlich oder eine alte 45er gewesen. Und man kann ja den Plattenfirmen dankbar sein, dass sie die alten Heuler so rausbringen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist doch Teddy Wilson. Ich bin jetzt kein großartiger Jazzhörer, das muss ich auch sagen, aber Teddy Wilson ist schon ganz großer. Und also die Geschwindigkeit, da wird mir schon blass.
64 sind das dann, glaube ich, schon. Und Sie haben, jetzt kommen wir wieder zur klassischen E-Musik, alles in dicken Anführungsstrichen.
Ja,
obwohl
bitte.
Das wohltemperierte Klavier ist ja auch Unterhaltungsmusik gewesen zu seiner Zeit, oder? Mhm.
Das weiß ich nicht, ob man da damals auch schon die Unterscheidung gemacht hat zwischen U- und E-Musik. Also es war einfach Musik und es ist gute Musik.
Und wir haben eine Aufnahme aus dem Jahr 1952. Wer ist Rosalind Turek? Das hört sich auch irgendwie amerikanisch an.
Rosalind Turek war eine amerikanische Pianistin, genau, die das Bach-Institut in Boston gegründet hat, die sich ganz intensiv mit Bach beschäftigt hat, auch Glenn Gould unterrichtet hat und nachher wohl die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, was er aus ihren Ratschlägen gemacht hat, also damit gar nicht einverstanden war. Und das war eine meiner Unterlassungssünden, glaube ich, im Leben. Die hat immer Meisterkurse gegeben bis zum Ende des Lebens und ich war nach dem Studium dann so angefüllt mit Ratschlägen, dass ich gesagt habe, ich muss erstmal für mich arbeiten. Und dann, als ich dachte, jetzt könnte ich meinen Meisterkurs bei ihr besuchen, ist sie gestorben.
Aber Sie hätten es ja machen können wie Glenn Gould, sich einfach komplett von den Ratschlägen lösen und mitsummen. Wir hören Das Präludium Gismol aus dem zweiten Band des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach mit Rosalind Turek. Rosalind Turek spielt das Präludium in Gismol aus dem wohltemperierten Klavier. Es ist schön, dass diese alten Aufnahmen gibt und wir werden, das kann man schon ein bisschen das Nähkästchen aufmachen in HR2 Kultur. In absehbarer Zeit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Sendung mit historischen Aufnahmen haben. Das haben wir in der Planung. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Würde es Ihnen gefallen, Herr Baniek, historische Aufnahmen in HR2 Kultur zu hören?
Auf jeden Fall.
Wir also, machen das ja im Hessen-Konzert ab und zu, aber es ist wichtig, dass man auch mal die Unterschiede hört. Also wie hat Furtwängler, wie hat Karajan das gemacht und wie würden wir es heute oder wie machen wir es heute?
Diese absolut, finde ich sehr bereichernd. Und also wie ich bei Rosalind Turek, das bewundere ich einfach, das ist eine Aufnahme von 52. Ich finde es so plastisch gespielt und man hört das, das ist ganz sensationell, finde ich.
Wie spielt man jetzt einen Friedrich Gernsheim? Den kann man ja so spielen und so. Erklären Sie mal einem, der nicht Klavier spielen kann, aber wir wissen, dass viele zuhören, die Klavier spielen, wie Sie den spielen. Spielen Sie den mit viel Pedal? Spielen Sie den präzise, ausschweifend, romantisch, modern? Wie würden Sie das bezeichnen, wie Sie den spielen? Was wir jetzt auch gleich hören werden wieder.
Also das wird sich auch verändern. In der zweiten CD werde ich anders spielen, denke ich, als bei der ersten CD, wo ich noch so ein bisschen im Korrekturmodus war. Also wirklich bis zuletzt immer gedacht, stimmt das auch so? Habe ich das richtig abgeschrieben? Also es gibt viele Stellen, die er durchgestrichen hat, die dann irgendwann wieder auftauchen. Dann hat er ein Sternchen gemacht und dann kommt es irgendwo an dem Schluss der Seite wieder und dann sagt er da und da einfüllen und dann sind aber mittlerweile irgendwelche Noten, die nicht mehr passen und da muss man so ein bisschen Bastelarbeit machen und auch so Stilkunde so ein bisschen betreiben. Und das war noch so ein bisschen im Hinterkopf bei der ersten Aufnahme. Und das wird sich geändert haben. Also er gibt reichlich Pedalangaben, hat Schumann ja auch gemacht oder Clara Schumann in der Ausgabe. Und man muss ein bisschen differenzieren, wenn man das auf dem heutigen Konzertflügel spielt, dass man da einfach weniger Pedal gibt.
Wir hören die Sonate Nummer 3 von Friedrich Gernsheim, den vierten Satz daraus, das Adagio Molto Allegro Appassionata aus der CD von Jens Baniek, Friedrich Gernsheim. Piano Music Volume 1 heißt die und ist erschienen bei Toccata Classics in London. Thank you. Ein Appetithäppchen aus der dritten Sonate aus dem vierten Satz von Friedrich Gernsheim, gespielt von Jens Barnik. Wer den vierten Satz und die gesamte dritte Sonate hören will, der muss die Platte kaufen. Die CD Friedrich Gernsheim Piano Music Volume 1 erschienen bei Toccata Classics London. Warum in die Ferne schweifen mit dem Label? Hier hat sich keins gefunden und dann haben Sie, da gibt es eine Plattform, wo man CD-Ideen hochladen kann. Wie funktioniert das?
Genau, die nennt sich CD Baby, aber es gibt hier in Deutschland auch Plattformen, wo man professionelle Aufnahmen hochladen kann, mit einem Bild dazu und mit dem Untertitel natürlich, was gespielt wird. Und das hatte ich bei CD Baby gemacht, weil ich bei denen schon andere Aufnahmen hochgeladen hatte. Diese dritte Sonate war die erste Sonate, die ich da hochgeladen hatte. Und dann zu meiner großen Freude und Überraschung kam am nächsten Tag eine E-Mail von Toccata Classics in London. Sie wären schon lange auf der Suche und ob ich nicht Lust und Zeit hätte, das gesamte Klavierwerk von Friedrich Gernsheim einzuspielen.
Auch wenn es weiter nichts ist. Sehr gut. Der hat ja Sinfonien gemacht, Cellokonzert, das bei JPC erschien. Können Sie sich's erklären? Ich meine, wir hatten es am Anfang der Sendung schon, warum keiner aufmerksam geworden ist auf den, warum keiner vor Ihnen in Israel angerufen hat und hat gesagt, hier, Nationalbibliothek, was habt ihr? Ich will's abtippen.
Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Also ich denke, Sie haben genug Appetizer gehört, um zu sehen, dass es sich lohnt, diese Musik. Ist knifflig natürlich, ist auch knifflig, die Musik zu spielen. Ist jetzt nicht so, dass man es einfach gerade vom Blatt spielt. Ich weiß es nicht, warum. Es liegen manchmal Dinge in der Luft, warum es jetzt gerade sein soll.
Herr Barnik, erzählen Sie uns doch mal, wie lange es ungefähr dauert, bis Sie von der fertig sauber abgeschriebenen Autographen, also der Partitur, bis zum Pressen der CD. Wie lange dauert das? Wie lange üben Sie an so einer, das ist ja ein kniffliger Satz, dieser Viertel. Das ist ja Appassionata, denkt man sofort an Beethoven. Also das ist ähnlich kompliziert, nicht enden wollend. Wie lange übt man da? Wie lange nimmt man dann auf?
Das Üben hat sich insofern in die Länge gezogen, wie ich schon gesagt habe, durch diese immer wieder stattfindenden Korrekturen, dass ich dann auch nach 2-3 Wochen Üben gedacht habe, nee, also das kann so doch nicht richtig sein. Manchmal macht man sich ans Üben und denkt, naja, das wird schon mit der Zeit, gewöhne ich mich vielleicht mit dem Ohr dran, aber manche Sachen stimmen dann einfach nicht. Und dann geht man wieder zurück und in Partituren wieder vergrößern und wieder gucken, ist das richtig so, wie ich es abgeschrieben habe? Und dann war es eben nicht richtig und dann geht man wieder zurück und dann muss man wieder von vorne anfangen.
Und muss Freunde fragen, die sich auch damit auskennen, wie könnte er das gemeint haben?
Das auch, ja.
Also dauert schon ein paar Monate, wenn ich das so richtig raushöre. Sie haben Musik mitgebracht, die jetzt aus der heutigen Zeit kommt. Einen, den wir in HR2 Kultur ständig spielen, ist Eric Bibb, nicht so häufig Habib Kuete. Was haben die beiden da gemeinsam gemacht, dass sie das mitgebracht haben und so begeistert davon sind?
Die habe ich in einem Konzert in Darmstadt gehört. Habib Kuete habe ich schon öfter vorgestellt in einem Workshop. Ich habe für die Atlantische Akademie in Rheinland-Pfalz öfter Workshops gegeben mit amerikanischer Musik für Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Schulformen. Und dann hatte ich das Glück, Habib Kuete mal persönlich kennenzulernen. Und sie haben dieses Lied zusammen eingespielt, Sanders Brighter Days. Und ich denke, das ist absolut an der Zeit. Dieses Lied bringt das auf den Punkt, was auch wieder in der Luft liegt heute.
Also schickt uns bitte hellere Tage. Live.
send us, if you please, more time. We have been foolish so long, treating each other so wasting all the gifts you give, making this old world so sad.
Zwei Superstars treffen sich, Habib Kourté aus Mali und Eric Pip, der einer der größten, oder? Wie würden Sie sagen? Also er ist ja auch bei uns im Repertoireprogramm, läuft er ständig und er kann ja alles. Also die Gitarre begleitet sehr lyrische Texte und das ist ja wirklich ein aktueller Titel, den Sie mitgebracht haben. Tut sich was.
Ist an der Zeit.
Eric Pip, Sie haben Kontakt?
Indirekt, also ich, per E-Mail, ja, ich habe ihn auch erlebt im Konzert, genau, und stammt ja aus einer musikalischen Familie. Der Vater war schon Musiker, war befreundet auch mit Folkmusikern aus Amerika, unter anderem mit Pete Seeger, den ich auch noch kennenlernen durfte, und mit dessen Halbschwester Peggy Seeger ich befreundet bin.
Jens Baniek, man merkt an Ihrer Vita, dass Sie extrem offen sind. Das ist toll. Also Sie sind jetzt nicht hier auf diese Epoche von dem Friedrich Gernsheim kapriziert oder konzentriert. Sie sind dann auch konzentriert bei der Arbeit, aber eben nicht nur, sondern sind sehr offen. Und das zeigt sich in dem Schlusstitel, den Sie mitgebracht haben, aus eigener Feder, heutzutage natürlich digital. Und ich möchte, dass Sie den nochmal ansagen und dass wir uns vorher schon verabschieden. War toll, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
War großartig, dass Sie das gemacht haben mit dem Friedrich Gernsheim. Wird es eine dritte noch geben?
Höchstwahrscheinlich gibt es noch eine dritte CD.
Also dann ist wieder viel Briefwechsel, viele Nächte bis nachts um 2:30 vor dem Computer. Wie hat er das gemeint? Und viel Üben angesagt. Ja, danke, dass Sie da waren. Und
sehr gern.
Jens Baniek, Ihr Stück heißt, Moment, jetzt muss ich mal meinen Zettel hier umdrehen, Gottschall, was verbirgt sich dahinter?
Gottschall ist der Pseudonym von einem kolumbianischen Techno-DJ-Musiker, der eigentlich Alessan Main heißt. Und der hat ein Stück geschrieben oder konzipiert, das heißt Future. Und ich habe dieses Stück einfach in Endlosschleife, glaube ich, gehört. Ich habe mich so in dieses Stück reingehört, dass ich gedacht habe, das ist so wunderbar, da fehlt aber ein Klavierteil dazu. Und dann habe ich auf dieses schon existierende Stück einen Klavierpart geschrieben, den ich dann Tango for Future genannt habe.
Passt in unsere Zeit. Jens Baniek, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute.
Danke Ihnen.
In der Musikszene Hessen auf HR2 Kultur.